Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Vicky Folio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella.
Servus Richie und herzlich willkommen zum vierten Mal bei Inside Umbrella, Shaky Börsen, wie wir es selten gesehen haben. Servus mal.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Wir haben viel zu reden und ja, ich muss sagen, Respekt, was ich so sehe hier wieder im Umbrella. Es waren, glaube ich, shaky times, hast du angespoilert schon in unserer Silvesterfolge, dass wir uns darauf einstellen müssen. Wir haben es in jeder der bisherigen drei Folgen, die natürlich verlinkt sein werden, auch erwähnt. Aber dass es so kommt wie in den vergangenen Tagen, hast du auch nicht geglaubt, oder?
Naja, es ist Spooky Trump am Werk und ja. Spooky Trump tut halt das, was er am besten kann, verunsichern. Und es war mir natürlich nicht sonnenklar, aber es hat schon Anzeichen gegeben.
Und du bist jetzt mehr, wenn ich das Wort Seitenlinie verwende, dann meine ich in Cash?
Ja.
Mehr in Cash, als ich das eigentlich seit Jahren bei dir gesehen habe.
Ja, Trump ist eine Krise und unter Krisenzeiten wird in Cash gegangen. Das ist ein Teil der Umbrella-Strategie, also höher und mehr in Cash. Und das ist ganz einfach der Grund.
Dann beginne ich mal mit Zahlen. Also wir senden diese Folge wieder am zweiten Donnerstag im Monat, diesmal im April, natürlich 10. April wird das sein. Wir haben hier Daten vor uns liegen und nehmen auch auf am 9. April vormittags und von diesem Stand und über diesen Stand sprechen wir hier. Ja, dein Wiki ist year to date 4,9% im Plus. Ich glaube, wie geht's dir damit? Ich bin zufrieden. Ich bin jetzt nämlich auch Aktionär, also Wikifolionär über mein Dadat Depot, wo ich Zertifikate reinkaufe. Und Wikifolio sind Zertifikate. Ich bin zufrieden. Bist du auch zufrieden?
Naja, ganz zufrieden nicht.
Ich kenne dich ja.
Ja, also es ist schon eigentlich traditionell ein schlechtes Quartal gewesen, unter Anführungszeichen ein schlechter Start auch in das zweite Quartal. Im Vergleich gesehen wiederum finde ich es ganz okay. Es ist einfach wirklich eine extreme Ausnahmesituation aktuell. Und wenn man das betrachtet, dann ist es aus subjektiv meiner Perspektive jetzt gar nicht so schlecht.
Jetzt schmeißen wir uns noch kurz ein paar Vergleichszahlen rein. ATX DAX um die Nulllinie herum, MSCI World minus 17,4%, Nasdaq 100 minus 18,5%, Bitcoin auch zweistellig im Minus. Die Märkte hat es ziemlich zerfetzt. Du bist, wie gesagt, stärker denn je, als ich mich erinnern kann, auf der Seitenlinie hast du einen Cash-Anteil von 42% aktuell. Schauen wir uns kurz die Positionen an. Ich kann mich erinnern, wir hatten immer 8, 9 Positionen. Jetzt sind es 7 Positionen und der Big Survivor deiner Strategie ist die Rheinmetall geblieben mit 31,5% vom Gesamtportfolio. Also sogar der Cash-Anteil mit die zweitgrößte Position hinterm Cash-Anteil, sagen wir jetzt mal momentan. Ja, Rheinmetall hat auch einen shaky Tag gehabt am Montag vor 2 Tagen jetzt. Sprechen wir darüber, 31,5% immer noch. Warum ist diese Aktie deine Solo-Wette jetzt quasi fast?
Ja, die Rheinmetall ist aus meiner subjektiven Wahrnehmung einfach ein Unternehmen, das fundamental sehr stark dasteht aufgrund des Aufrüstungsbedarfs in Europa. Und ich formuliere das noch einmal in Europa. Es ist ein ganz wichtiger Wert ist. Warum ist das so wichtig? Ja, fundamental ist es natürlich im Rahmen des Zollchaoses dann auch wieder gut für die Rheinmetall, weil eben in Europa und hier keine US-Zölle oder dementsprechend ausgenommen der Lieferketten natürlich keine größeren US-Zölle zu erwarten sind und die USA bis dato zumindest ein kleinerer Kunde sind. Hauptkunden sind einfach Deutschland eben und die europäischen Staaten, NATO-Staaten. Und was auch natürlich am Montag passiert ist, ist, es war ein sehr volatiler Tag. Die Märkte sind gefallen.
Schmeißen wir da kurz Zahlen dazu, für die, die es nicht gesehen haben. Wo sind wir dahergekommen? Wir sind unter 1000 gefallen gleich in der Öffnung.
Betrachtet man die Rheinmetall, tatsächlich war der Tiefstwert bei 933 Euro. Und vom aktuellen Wert 1.250, 1.300 Euro ist das ein Abschlag von mehr als 25% oder fast 30%. Und du kannst dir vorstellen, zwar sehr, weil auch so eine große Position, ein turbulenter Morgen, bin da gesessen, habe mir das beobachtet und das Erste, was ich gesehen habe, außerhalb dieser, ja, soll ich sagen, düsteren Stimmung war ein Lichtblick oder waren mehrere Lichtblicke und die haben sich so ergeben, dass sofort nachgekauft worden ist. Nummer eins, also der Kurs ist sehr rasch und sehr stark und auch sehr dynamisch mit einer unglaublich hohen Handels- oder mit einem unglaublich hohen Handelsvolumen wieder gestiegen. Das war die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht war Armin Papperger, der CEO. Ja. Genau, der hat gleich einmal nachgestoßen mit über 700.000 Euro privatem Geld. Und das hat auch einer gewissen Vertrauensbasis geschaffen. Und am Ende des Tages war die Rheinmetall sogar mit 5% unter Anführungszeichen dann im Plus, betrachtet man zumindest den Ausgangspunkt Sonntag, also zwischenbörslich hat das Unternehmen dann sogar noch zulegen können, aber da sieht man, welches Blutbad das es hier gegeben hat.
Ja, wir haben an diesem Tag auch 28 Milliarden Euro Umsatz im DAX gehabt. Ja, das ist ein Halbjahresumsatz an der Wiener Börse in Wahrheit in einem einzigen Tag. Und ich glaube, es war der Thomas Soltau von Smart Broker, der gesagt hat, Trump sollte für alle Broker und Börsen der Mitarbeiter des Monats sein, für das Volumen, was er bringt. Ich möchte jetzt nochmal die Rheinmetall-Zusatzfrage stellen. Warst du im Gesamtportfolio an diesem Montag, und da muss man den Freitag davor natürlich noch dazu rechnen, schon so hoch in Cash?
Ja, die Cashquote ist mit der Ankündigung der Zollstreitigkeiten, ich nenne es einmal jetzt diplomatisch ja, so.
Das ist harmlos ausgedrückt.
Ja, genau. Ist die Cashquote gestiegen. Es ist auch in den letzten Monaten in mir immer mehr der Gedanke herangereift, dass Donald Trump in diesem aktuellen Psychogramm eher auf stur stellt und dass eben zusätzliche Gefahren für Börsen und Welthandel darstellen könnte. Ich weiß es ja natürlich nicht, ich kenne auch sein Psychogramm nicht, ich kann nur das replizieren, was halt öffentlich zugänglich ist. Und ja, dadurch, dass ich keinen so guten Draht zu ihm habe, ja, also er hört weder auf meine Zurufe noch auf meine SMS, muss ich halt in Form des Handels selbst hier agieren und deswegen die höhere Cashquote.
Das heißt, es ist irgendwie auch eine Ausnahme bestätigen, die Regelfolge, wenn irgendwie halt so Force Majeure, höhere Gewalt reinspielt. Du hast ja immer gesagt, du liebst Volatilität, aber vollkommen unberechenbare Volatilität braucht man auch nicht, ne?
Ja, es ist tatsächlich völlig unberechenbar, weil ich hätte mir doch zur Wahl des neuen US-Präsidenten erwartet, dass eine gewisse Ratio den Hintergrund trägt. Aktuell scheint es mehr Esoterik zu sein, die ihn treibt, und das ist einfach für die Märkte pures Gift.
Deswegen bist du, ich verwende nochmal das Wort Seitenlinie, und das Wikifolio hat wunderbare Resilienz gezeigt, auch wenn man sich jetzt den Chart anschaut. Ist natürlich kein Idealszenario für einen Manager, wenn man sagt, was mache ich jetzt, ich bin mal auf der Seitenlinie. Aber ich glaube, dass du nicht 100% investiert hast, warst an diesem Montag, hat der auch bei der Rheinmetall einen klareren Kopf gelassen, wenn ich das jetzt mal für mich selber so unterstelle, oder?
Ja, ja, klar. Also es ist schon auch ein Teil der Strategie, also die kognitiven Fähigkeiten zu fokussieren.
Zu konzentrieren.
Genau, konzentrieren. Und dann fällt halt diese Strategie, die Umbrella-Strategie, immer mehr auch in eine Form Trading-System hinein. Das heißt, das Trading, das Daytrading gewinnt in so einer Marktsituation einfach an Bedeutung, und da kann man sich nur mehr an ganz wenige Werte orientieren, und das ist auch natürlich ein Hauptgrund, dass es hier eben so wenige Einzelwerte jetzt noch gibt, beziehungsweise viele sehr niedrig gewichtet sind.
Ja, also da komme ich dann eh noch dazu. Würdest du sagen, die Rheinmetall ist ein defensiver Pick?
Ja. Ja. Also die Rheinmetall in der aktuellen Situation ist ein defensiver Pick aus meiner Perspektive, einfach aus der Situation, ich nehme das Trump'sche Risiko, Zollrisiko so gut wie möglich aus dem Wikifolio-Depot heraus, um hier eben einerseits in Cashquoten, aber auch Werte, großteils Werte, muss man dazu sagen, es gibt zwei Werte, die schon sehr betroffen sein können, aber großteils Werte, die dann eher in dieser defensiven Schiene, wenn es um Zollstreitigkeiten geht, agieren können.
Bevor ich jetzt zu den weiteren Titeln in der aktuellen Zusammensetzung, wie gesagt, Zeitstempel kann man nicht oft genug wiederholen, 9.4., komme, die große Veränderung im Portfolio ist nicht nur der Cash-Anteil, sondern auch wie er zustande gekommen ist, nämlich der vollständige Ausstieg aus dem Automobilsektor Deutschland vor allem. Das war dann doch ein entschlossener Exit von dir, oder?
Ja.
Warum
ja,
das?
Hat mir sehr weh getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind jetzt keine körperlichen Schmerzen gewesen, aber
nein, aber natürlich.
Es ist, war sehr überzeugt von der deutschen Autoindustrie, bin ich weiterhin. Nur was soll's, meine Überzeugung ist irrelevant. Der Markt hat Recht und sonst hat niemand Recht. Das ist wie im Darwinismus, der Survival of the Fittest. Und in diesem Setting sind diese Unternehmen in der aktuellen Situation einmal auf die Seitenlinie gestellt worden. Einfach auch, wenn die nicht gut performen oder beziehungsweise, das ist ja vielleicht auch eine Anekdote, man kann tolle Fußballspieler haben, wenn die einfach schlechte Tage haben, wenn die verletzt sind, dann lässt man die einfach nicht spielen, dann lässt man die auch einmal erholen. Und genau das ist mit den deutschen Autowerten jetzt passiert. Die Performance hat gelitten. Die aktuelle Situation ist sehr kritisch, unter Anführungszeichen natürlich kurzfristig auch gesehen. Und deswegen sind die rausgekommen und auf die Ersatzbank geglitten.
Gut, dann machen wir weiter mit dem aktuellen Portfolio. Und da sind ein paar bekannte Namen drinnen aus dem Vormonat noch und ein paar neue Namen. Ich mache es chronologisch mit der Positionsgröße. Mercado Libre kennen wir schon. Die Aktie ist jetzt im Portfolio im Minus. Ja, auch da ein aktueller Blick. Mercado Libre jetzt aktuell.
Ja, Mercado Libre ist im Minus. Mercado Libre hat aber charttechnisch oder ist noch weiterhin in einem gewissen Aufwärtstrend, ist zwar heruntergewichtet worden, eben um das Risiko ein wenig herauszunehmen. Wichtig ist hier, Mercado Libre ist eben sehr stark im lateinamerikanischen Raum verwurzelt und hier bleibt trotz Zollstreitigkeiten aus meiner Perspektive die positive potenziell positive Entwicklung vorhanden, weil hier wird es offensichtlich oder wahrscheinlich keine internen höhere Zölle geben. Die Zölle kommen ja direkt aus den USA. Und es könnte im Umkehrschluss auch so ein Unternehmen längerfristig ja auch profitieren, weil Zusammenschlüsse passieren werden. Wir gehen hier von einer unipolaren in eine multipolare Welt. Das treibt ja Donald Trump weiterhin voran und spielt wahrscheinlich am Ende des Tages Lateinamerika, China und anderen Polaren in die Hände, auch wenn er selbst vielleicht gar nicht so merkt.
7,3% Gewicht im Wikifolio, diese Mercado Libre und ein Titel mit 6,8%, der war ganz neu, als wir uns vor einem Monat hier getroffen haben. Die Barrick Gold, ein Klassiker, die hast du jetzt noch höher gewichtet. Ja, schauen wir uns den Titel kurz an.
Ja, Barrick Gold, die Wette auf Gold, ganz klar. Hier ist es so, dass die Goldpreise sich auch sehr resilient gezeigt haben. Also der Goldpreis ist zwar natürlich auch im Rahmen dieser sehr starken Marktschwankungen etwas zurückgekommen, trotz allem in diesem Zusammenhang weiterer Inflationsdruck, der in den USA entstehen könnte. Historisch war es immer so, bei starker Inflation, bei einem starken Inflationsdruck steigt der Goldpreis in der Theorie. Vor dem könnte eben die USA stehen, und zwar von einem regelrechten Inflationsschock. Und das könnte, und das ist die Idee eben bei Barrick Gold, insbesondere den Goldpreis noch einmal dynamisieren, also nach oben drücken. Barrick Gold, ein Unternehmen, das global einer der größten Goldproduzenten ist, und höherer Goldpreis heißt höhere Marge, heißt höherer Gewinn, würde theoretisch auch höhere Preise bedeuten. Aber du weißt eh, nichts ist fix, niemand weiß es, die Unberechenbarkeit.
Das ist sowieso klar und der Risikohinweis pur ist, glaube ich, nicht extra notwendig, aber auch das machen wir immer wieder gerne, vor allem in solchen Zeiten hier. Barrick Gold ist jetzt natürlich nicht stark korrelierend mit einer Rheinmetall. Ist auch das ein Punkt, was deine defensive Grundstrategie irgendwie widerspiegeln soll, dass du Werte, die halt nicht alle aus dem Sektor kommen?
Ja, es ist einfach ein, wie soll man sagen, es ist ein, unter Anführungszeichen, anderer defensiver Wert. Einfach, es fällt in eine andere Kategorie, in die Rohstoffkategorie, und hier ist wirklich die Idee, und in die Goldkategorie, also tatsächlich nicht nur Rohstoffe, in Kupfer wird auch produziert oder Erdöl wird von Barrick Gold nicht produziert, aber eher in die Goldkategorie, und da ist wirklich dieser Gedanke ein etwas anderer, auch wenn er in der gleichen defensiven Art und Weise gespielt wird.
Thales ist ein neuer Titel in unseren Gesprächen hier. 4,8% Stand 9.4. in der Umbrella-Strategie vertreten. Stell uns das Unternehmen kurz vor, bitte.
Ja, Thales ist ein Unternehmen, ein französischer Rüstungskonzern. Also hier parallel natürlich mit der Rheinmetall, der zweite große sozusagen Player, der in Europa hier auch agieren kann, neben anderen, aber der größte oder einer der größten französischen Hochtechnologie, auch im Bereich künstliche Intelligenz, Raketenabwehr, auch Drohnenabwehr aktiv und hat in den letzten Tagen und Wochen einerseits auch eine sehr starke Kursdynamik nach oben bekommen, aufgrund des notwendigen Aufrüstungsprozesses in der Europäischen Union bzw. der NATO-Staaten, die es hier gibt, und das maximale Kursziel liegt aktuell bei etwa 330 Euro, also die Thales mit aktuell ungefähr 230, 225, 245, irgendwo dazwischen von diesem Kursziel noch relativ weit weg. Und das ist einfach der Grund gewesen, warum ich mich hier entschieden habe, die Thales aufzunehmen.
Mhm. Die Bayer, deine vormals zweitgrößte Wette in jüngeren Gesprächen von uns beiden, ist noch, unter Anführungszeichen, nur noch mit 2,9% gewichtet. Sehr, sehr viele Nachrichten natürlich um weitere Klagsrisken hin und her natürlich. Bayer aktuell noch drinnen, über Stop-Loss verloren oder über strategische Entscheidungen von dir?
Sowohl als auch, ja. Aber großteils über Stop-Loss verloren. Mhm. Hier wurde das Stop-Loss sukzessive nachgezogen. Es ist der Großteil der Bayer-Position noch im Gewinn via Stop-Loss abverkauft worden. Ausschlaggebender Punkt war hier eben eine Klage, 2,2 Milliarden US-Dollar Klagsvolumen in den USA, die hier schlagend geworden sind. Bayer denkt darüber nach, die Pharmasparte bzw. die Glyphosatsparte in den USA völlig abzuspalten. Jetzt heute hat man ja gehört, dass es auch Zölle auf pharmazeutische Produkte geben sollte, extra Zölle. Trump liebt die ja sehr. Das könnte natürlich zu einem noch höheren Verkaufsdruck führen und die Bayer generell aus meiner Perspektive ein sehr historisch lebhaftes Unternehmen, lange, lange Historie, gibt es ja, wie gesagt, auch in unterschiedlichen Sparten schon sehr lange aber aufgrund der Situation einfach abverkauft worden.
Mhm. Ein neuer Wert, den wir aber schon kennen in deiner Umbrella-Historie, sehr gut kennen, ist die Palantir. Wieder drin, hast du wieder aufgenommen, 2,6%, eine eher geringere Gewichtung für die geringe Anzahl an Titel, die du auch drinnen hast. Palantir ist drinnen, wieso hast du da wieder zugeschlagen?
Ja, das war eigentlich ein Swing Trade, ein Versuch, okay, in einen Swing Trade.
Muss man kurz erklären, was ein Swing Trade ist?
Das ist eigentlich eine sehr starke Dynamik nach unten, charttechnisch, die stattgefunden hat. Habe hier versucht, kurzfristig einzusteigen, weil hier gewisse Parameter positiv aufgeschlagen haben. Es hier zu einer Unterstützung gekommen ist, eine Gegenbewegung und natürlich der Momentum gegeben gewesen wäre. Das war aber zum Zeitpunkt, wo die Donald Trump'sche Zollpolitik noch nicht so stark zugeschlagen hat. Und das ist hier ein klares Opfer, aber muss man auch dazu sagen, im prozentuell sehr geringen Bereich, mhm, und auch kein Abverkaufskandidat wieder.
Und Palantir ist ein Titel aus deiner Watchlist gewesen, nehme ich an, oder? Du machst keinen Swing Trade mit irgendwem, der stark gefallen ist, sondern du hast das fundamentale Bild parat und sagst, jetzt probiere ich auch das einmal.
Ganz genau. Es ist natürlich ein Unternehmen, das vom KGV vielleicht nicht bewertet werden sollte oder kann, aber was einfach in der künstlichen Intelligenz im Bereich Verteidigungsindustrie und Technologie, Computertechnologie ganz stark verhaftet ist, hier sehr starke Technologien zeigt. Und es gibt ja auch österreichische Ex-Politikerinnen, die bei der Palantir arbeiten, nur das als Side-Hustle.
Laura Nonce,
ja genau. Ganz genau.
Und war mal, ja.
Und aber es ist einfach ein Swing Trade gewesen, also ein kurzfristiger Einstieg. Fundamental, langfristig könnte es ja wieder mal besser laufen.
Und ein neuer Titel noch, die Newmont Gold Corp. Also du hast da nochmal verstärkt etwas, was du schon vorher gesagt hast. Wieso ist die Wahl auf die Newmont gefallen neben der Barrick?
Ich bin eben hier auf der Sparte, dass hier die Branche sozusagen genutzt wird. Das heißt nicht kleine Unternehmen oder kleinere Unternehmen, sondern es müssen Unternehmen sein mit einer gewissen Marktkapitalisierung. Und Barrick Gold und Newmont sind eben die größten Player im Spiel. Und um hier zu diversifizieren und zu differenzieren, ist eben die Newmont aufgenommen worden.
Mhm. Das heißt, Bottomline 58% in Equity, haben wir jetzt 7 Titel skizziert, mit Abstand die größte Position, die Rheinmetall geblieben, alle anderen unter 10% und 42%, um auf 100% Umbrella-Vermögen zu kommen, sind in Cash. Ausblick fast nicht möglich, oder? Was ist die Strategie jetzt mit so einer großen Money-Position? Du wirkst entspannt.
Ja.
Schön, ja.
Ja, es ist, ich sehe die Situation auch relativ entspannt, muss ich aktuell sagen. Die Unberechenbarkeit bleibt ja da. Das ist ja auch so. Vielleicht die Entspannung kommt auch ein bisschen vom Stockholm-Syndrom. Ja, man ist ja schon gefangen. Man ist ja schon Geisel des Marktes und was man hier oder was ich hier nur machen kann, ist eben die Cash-Position zu erhöhen, mal abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation auch entwickelt. Vielleicht kommen wieder berechenbarere Zeiten und das kann ich mir durchaus vorstellen. Es wird sich wieder setteln. Ich bin Optimist und da bin ich überzeugt davon. Und dann kann eine hohe Cash-Position sehr, sehr nützlich sein, um das eigentliche Ziel zu erreichen, dem MSCI World Out zu performen, weil dort gibt es diese Möglichkeit eben nicht, in Cash-Positionen zu gehen und das wäre eben für heuer dann einmal nochmal das große Ziel.
Ja, wir sprechen eh schon von circa 10 Prozentpunkten Outperformance, was ja nicht so schlecht ist, ne?
Ja.
Man ist absolut höhere Werte gewohnt, aber ich glaube, man muss mega zufrieden sein, wenn man heuer year-to-date ein Plus hat, sage ich jetzt mal, ohne jetzt irgendwie.
Ja, ich bin tatsächlich nicht unzufrieden und genauso richtig ist, man spekuliert und denkt auch immer nach, hätte man die Cash-Position noch weiter erhöhen können.
Ja. Dann lass uns das nochmal historisch einreihen. Du machst das jetzt seit deutlich mehr als 10 Jahren. Wann war es zuletzt so eine Situation, dass du so, ich sag nochmal das Wort, auf der Seitenlinie warst, ich meine damit mit viel Geld? Corona oder wann war das?
Genau, es war die Covid-Situation, das war auch so ein großer Mindshift. Während des Wechsels oder des startenden Angriffes Russlands auf die Ukraine gab es auch ganz kurzfristig eine höhere Cash-Position, die war aber wirklich geschuldet oder dem geschuldet, dass eben es zu Umschiftungen in die Verteidigungsindustrie gekommen ist zu dem Zeitpunkt. Längere Zeit, so hohe Cash-Positionen hat es tatsächlich nur oder vorher hauptsächlich während der Corona-Situation und Corona-Krise gegeben.
Dann frage ich nochmal nach. Ich denke, Handelsbereitschaft ist da. Du schaust täglich in die Märkte rein oder gibt es auch einmal eine Situation, wo du sagst, nein, ich muss jetzt gar nicht hinschauen, weil das ist sowieso alles erratisch und bin vielleicht damit weniger verleitet, in irgendeinen Trade reinzukippen, der sich gerade vielleicht kurzfristig wirklich aufdrängen würde und dann aber falsch ist?
Jein, also ich bin tatsächlich oder versuche immer sehr flexibel agieren zu können. Tatsächlich zwinge ich mich aber dazu, die Cash-Position in solchen Situationen höher zu halten. Also wenn es dann zu Einstiegen kommt, dann sind das keine Einstiege mit 10%, 15%, 20% in gewisse Werte, sondern das sind ganz sachte Einstiege. Beispiel Palantir, weil eben es sich hier eben auch um Tagesfliegen oder Eintagesfliegen handeln könnte. Und das ist, glaube ich, auch die große Stärke der Umbrella-Strategie, flexibel zu sein, hier eben auch frei handeln zu können und rasch agieren zu können und nicht gezwungen, in eben ein Konstrukt hinein zu verfallen, ich sage mal, nur in eine Branche hinein verfallen zu müssen, nur in die Verteidigung oder nur in Gold, sondern es kann sehr rasch wieder gehen. Und ja, wenn sich die Zeiten ändern und sich vielleicht eine Apple wieder erfängt und die Zölle vielleicht doch nicht so fatal ausfallen könnten, sich hier ja ein Silberstreifen am Horizont ergeben könnte, dann kann man sehr rasch wieder agieren und das versuche ich oder diese Stimmung versuche ich zu evaluieren und dann auch zu erkennen.
Also als Asset-Klasse hat Cash natürlich immer eine Bedeutung und das sehen wir jetzt gerade. Ich muss die Frage noch ergänzen, auf der Short-Seite was zu tun ist eher nicht deins, oder?
Nein, also ich bin ein positiv denkender Mensch. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, wenn ich das mit Aktien und Werten. Ich versuche immer von steigenden Kursen, von positiven Effekten, von steigenden Märkten, von proliferierenden Märkten zu profitieren. Shorten widerspricht meiner Handelsstrategie, weil es ein aus meiner Sicht destruktiver Akt ist. Mhm. Über das können wir aber philosophisch
diskutieren. Kann man philosophisch diskutieren, ist deine Strategie deswegen fair enough und du spielst das über den Cash-Anteil und die Aktienauswahl.
Ganz genau.
Ja, ich glaube, ich lasse das mal stehen. Ich habe diesmal bewusst weniger Schmähs gemacht. Lustig sind es eh nicht immer, aber ich glaube, die Scherze, die auch nicht lustig sind, macht eh momentan ein ganz anderer, unser Mitarbeiter des Monats der Börsen, der Donald Trump. Lassen wir das mal so stehen. Wir haben am Ende der Folge immer noch so einen kleinen Ausblick, Q&A. Ich glaube, es war diesmal wichtig, diese Situation, die wir jetzt haben, ruhig einzureihen. Messetermine bis zu unserer nächsten Ausstrahlung und der zweite Donnerstag im Mai ist bereits am 8.5. Haben wir beide keine, glaube ich, zu sagen. Es geht dann in Stuttgart weiter.
Ganz genau, bis Stuttgart 10. Mai gibt es aus der Perspektive messentechnisch keine größeren Events.
Und du wirst in Stuttgart dabei sein wieder dann?
Ganz genau, ich bin wieder am Wikifolio-Stand gemeinsam mit Wikifolio dabei und freue mich da schon drauf auch.
Dann sage ich auch noch unseren österreichischen Aktientag am 13. Mai in einem großen Wiener Kino. Wird es auch erst nach der nächsten Folge geben. Ja, wir werden uns am 7. Mai austauschen, wir beide wieder. Und dann über ein sicher wieder spannendes Monat zu sprechen. Mal sehen, ich glaube Wundertüte pur, aber darauf sind wir vorbereitet.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen aktuell Spielspannung, Spaß. Und ich glaube, das muss man positiv sehen und
deswegen gibt's Cash und das ist, glaube ich, deswegen auch eine sehr wichtige Aussage, dass man dann auch durchaus einmal länger und stärker auf die Seitlinie gehen kann. Gut, Julia Skobelewa kennst du auch. Ich glaube, die war mal eine Lehrerin von dir
in
deiner Uni. Die spielen wir noch ein. Davor sage ich einmal Tschüss und Baba.
Dankeschön und hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Richie. Ich freue mich drauf. Ciao.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio. Baby, is it true that you're lonely, like I feel lonely about you? Never thought I'd ever see the lights go out.